Heute zu Gast im Behind-the-Sea-Podcast Christoph Knogler. Christoph ist CEO von Keba. Keba besteht aus den Segmenten Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation. Ihr merkt also, es dreht sich alles rund um das Thema Automatisierung, Steuerungstechnik und alles drumherum. Was genau Keba macht, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Ich habe mir das natürlich auch sehr detailliert angeschaut. Dafür bin ich nach Linz gereist in Oberösterreich und habe mich mit dem Christoph einmal genau darüber unterhalten. Wie er da hingekommen ist, wie er also CEO von Keba geworden ist, er war vorher CEO des Energy Automation Segments, das haben wir durchleuchtet, also unbedingt den Podcast von vorne bis hinten durchhören. Ein Zitat, was für mich hängen geblieben ist, das dreht sich um das Umfeld, in dem man als C-Level-Manager und auch als Person tätig ist, und Christoph sagt, dass das das absolut wichtigste Thema ist. Was das bedeutet und wie man auch das Umfeld benutzt, um sich selbst und natürlich auch sein Verhalten zu verändern, das erfahrt ihr im hinteren Teil des Podcasts. Ein weiterer Punkt, der für mich hängen geblieben ist, ist die R&D-Quote von Keba. Die liegt nämlich bei 17%. Das ist sehr, sehr hoch und man merkt auch, Innovation wird hier gelebt und steht nicht nur in den PowerPoints. Wir durften uns auch einmal den InnoSpace anschauen, was das genau ist. Ein Raum, in dem man abschellt und dann dort Innovation vorantreibt. Das erfahrt ihr auch im Podcast. Also wirklich vollgepackt, diese halbe, dreiviertel Stunde. Gehen wir gleich rein. Ich freue mich. Los geht's mit Christoph Knogler. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christoph, willkommen im Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, ich muss auch Danke sagen für die Einladung. Ich bin ja heute hier bei euch in Linz zu Gast. Ich habe gerade eine wunderbare Führung gekriegt. Das ist immer exzellent, weil man alles das, was man in der Recherche findet, dann erstmal nochmal sieht und auch nochmal die Sachen sieht, die man halt in der Recherche nicht gefunden hat. Deswegen Dank dir. Stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, mein Name ist Christoph Knogler, bin 40 Jahre alt, Vater, verheiratet, zwei Kinder und bin als CEO der Keba-Gruppe seit rund 2 Jahren verantwortlich für Strategie, für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens, für kulturelle Aspekte, für wirtschaftliche Aspekte, und das gemeinsam mit einem Vorstandskollegen, der den Finanzbereich bei uns verantwortet.
Mhm. Gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Ich frage mich immer, wie man den Zuhörenden das am nächsten bringen kann, und stelle dann oft die Frage, wo berührt man euch denn im Alltag? Also wenn man jetzt nicht aus dem Industriebereich kommt, da habt ihr ja auch einen Bereich, willst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber wenn man jetzt einfach ganz normal durch den Alltag läuft, wo könnte man Keba berühren?
Also das ist eine wunderbare Frage, fast als hätten wir uns das so vereinbart, weil wenn ich jetzt auf unseren Unternehmenspurpose, der uns besonders wichtig ist, gehe, dann ist es tatsächlich, die Lebens- und Arbeitswelt von Menschen einfacher zu gestalten. Mhm. Und so erlebt man uns auch im Alltag, zumeist in Selbstbedienungslösungen, wie zum Beispiel im Bankfoyer, wo wir sogenannte Cash-Recycler, das heißt Geld-Ein- und Auszahlautomaten, zur Verfügung stellen und an verschiedene Bankinstitute verkaufen. Da hat man uns im deutschsprachigen Raum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon erlebt. Mhm. Auch eine schöne Anwendung ist bei den Paketstationen, die wir gemeinsam mit einem Partner in Deutschland 2002 entwickelt haben und seither international auch ausrollen. Also ganz klassisch die gelbe Packstation in Deutschland oder auch die Stationen der österreichischen Post in Österreich. Das sind Keba-Geräte, sozusagen zur Optimierung der letzten Meile in der Paketlogistik. Ansonsten in Österreich kann man uns auch an den Lotterieterminals, in den verschiedenen Trafiken und den Tankstellen erleben. Dort beim Ein- und Ausgeben von Lotteriebelegen, Und für alle, die sich mit nachhaltiger Mobilität auseinandersetzen oder selber schon den Weg in die Elektromobilität gefunden haben, die erleben uns wahrscheinlich sehr häufig an öffentlichen Ladepunkten oder vielleicht sogar in der eigenen Garage, denn hier sind wir einer der führenden Ladeinfrastrukturhersteller in Europa und sind seit 2009 dabei, die öffentliche, aber auch die private Ladeinfrastruktur auf- und auszubauen.
Also wunderbar. Ich glaube, jetzt, wer es vorher noch nicht realisiert hatte, der realisiert es jetzt. Ist ja meistens so, wenn man es vorher nicht wusste, dann sieht man, geht dran vorbei, liest vielleicht die Marke oder auch nicht. Jetzt sieht man es auf jeden Fall, wenn man den Podcast gehört hat, überall, spätestens wenn ihr bis zum Schluss durchgehört habt. Jetzt haben wir, glaube ich, schon zwei Geschäftsbereiche mit echt guten Beispielen belegt. Der letzte Geschäftsbereich, also sozusagen der industrielle, das ist eher der wahrscheinlich im Standard oder im allgemeinen Maschinenbau häufiger vorkommt. Was macht ihr da?
Ja, da kommen wir ja eigentlich her. Also das Unternehmen wurde 1968 von zwei jungen Männern gegründet, beide so um die 25 Jahre alt. Und der Zweck damals oder die Vision war, ein Unternehmen in Linz in Österreich auf- und auszubauen, das sich auf Computertechnologie, auf Automatisierungstechnik und auf Elektronik spezialisiert und so Maschinen und Anlagen und deren Automatisierungsgrad laufend weiterentwickelt. Und da sind wir heute in der Industrieautomation, unserem größten Geschäftsbereich, sehr, sehr gut positioniert mit einem breiten Portfolio an Steuerungslösungen, an Antriebslösungen, an Hard- und Software, Gesamtlösungen für unterschiedliche Maschinenarten. Und damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann, um das ein bisschen griffiger zu formulieren, sind wir zum Beispiel diejenigen, die Kunststoff-Spritzgussmaschinen steuern. Also sozusagen anders formuliert, das Gehirn einer Spritzgussmaschine darstellen. Gleiches gilt für Roboter, egal ob Knickarm oder Delta-Roboter oder andere Typen. Und ein anderes schönes Beispiel, ich habe es dir ja vorhin im Showroom auch gezeigt, sind Windkraftanlagen, wo wir für das Verstellen und das Bewegen von Pitch und Flügel von derartigen Windkraftanlagen verantwortlich sind. Das heißt, wir sind im industriellen Umfeld Zulieferer, wir sind Steuerungs- und Antriebspartner von verschiedensten Maschinenbauern und da muss ich sagen, teilweise gehen ja die Partnerschaften Jahrzehnte in die Vergangenheit. Da steht dann die Marke Keber eher im Hintergrund. Das findet man uns im Schaltschrank von einer entsprechenden Maschine. Aber wenn man weiß, wo der technologische Schwerpunkt liegt, dann ist es oft für uns ganz schön, da eine entscheidende Rolle für verschiedene Maschinenbauer auch zu spielen.
Das ist echt gut, ja. Ich habe mir während der Recherche und auch auf der Fahrt hierher auch gedacht, eigentlich ist das ja genau der richtige oder die richtige Segmente Maschinenbau, um dort vertreten zu sein, jetzt wo sich künstliche Intelligenz in die ganzen Maschinen einschleicht. Oder weil ich meine, die Steuerung, die Ansteuerung und die Bewegung der Maschinen, das Ganze automatisiert, wenn da jetzt noch sozusagen das künstliche Gehirn drauf sitzt, dann
absolut, perfekt, oder? Absolut. Das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt. Ich werde ganz oft gefragt, wie wir das Thema künstliche Intelligenz einschätzen und ich sage dann immer begeistert und voller Tatendrang, aber gleichzeitig auch ganz nüchtern, weil künstliche Intelligenz für uns eigentlich nichts anderes ist als neue Werkzeuge in einem Technologie-Werkzeugkoffer, in so einer Toolbox, die sich über die letzten Jahrzehnte immer wieder verändert hat. 1968 waren es Lochkarten, die hochinnovativ waren und heute sind es Mikroprozessoren und Mustererkennung im Sinn von Machine Learning und Algorithmen und das Thema KI, das sich jetzt so stark auch in der Breite gefestigt hat über die Gen AI und die KI im Consumer-Bereich und ChatGPT und all das. Aber für uns einfach zusätzliche Werkzeuge, aber auch wertvolle Werkzeuge, weil wir jetzt Dinge tun können, Muster erkennen können, mit großen Datenmengen umgehen können, wie das zuvor nicht möglich war. Und ich sage immer ganz gern, wenn man das vergleicht, wenn man sich vor Augen führt, so in den 90er Jahren, als das Internet damals angekommen ist in der Breite, dann waren viele Unternehmen ein Stück weit vielleicht sogar überfordert. Was tun wir jetzt damit? Wie können wir das zum eigenen Vorteil nutzen? Und wenn man jetzt zurückblickt, dann haben wir heute das Internet in der Hosentasche im Sinne des Smartphones und reden gar nicht mehr darüber, dass wir connected sind, dass wir schnell und gut kommunizieren können etc. Genauso sehen wir das mit der künstlichen Intelligenz. Aktuell ist das Thema. wo auch manche Schwierigkeiten haben, da den richtigen Zugang zu finden. Wir unterstützen das sehr gerne mit unseren Lösungen. Aber rückblickend wird es so sein, dass wir dann sagen, naja, spannend, war ja eine interessante Phase, als das alles noch neu war. Also es wird sich ja auch die Technologie wieder weiterentwickeln.
Ja, echt gut. Genau, also nochmal so zusammenfassend, also es gibt das Industrial Automation Segment, das ist das, was wir jetzt gerade so ein bisschen mit dem Maschinenbau, wo es herkommt, mit der Steuerungstechnik. Dann Handover Automation, das war das, wo du gesagt hast mit den Paketstationen oder alles, was Übergabe ist von
Bargeld, Bargeld, Lotterie, Objektübergabe, genau.
Und Energy Automation.
Genau.
Da warst du ja sogar dann vorher auch schon
als CEO, genau. Richtig? Das war 2020 mein Einstieg bei Keber. Keber hat damals beschlossen, sich neu aufzustellen. Das heißt, aus einer Aktiengesellschaft eine Aktiengesellschaft, das Holding-Dachfunktion zu gestalten und darunter drei GmbHs mit den Schwerpunkten Industrie, Handover und Energy. Und ich war einer der Geschäftsführer, nämlich der eine Geschäftsführer, der von extern damals geholt wurde, um den Bereich der Energy Automation gemeinsam mit einem technischen Kollegen, der den technischen Part übernommen hat, dann zu leiten.
Okay.
Genau. Und in dem Bereich, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, neben den Elektromobilitätslösungen auch das Thema Heizungssteuerungen.
Ah ja, genau. Also ihr seid on the forefront, würde man sagen, in allen Bereichen. Echt interessant. Man kennt euch, glaube ich, auch als sehr innovatives Unternehmen. Einiges an Preisen da auch, wenn man so ein bisschen recherchiert. Da habe ich dann später, glaube ich, noch ein paar Fragen. Aber machen wir kurz noch Keber rund. Also ein paar Fakten oder ein paar Eckdaten. Ihr seid in 16 Ländern und 28 Standorte. Was kannst du noch sagen zur Größenordnung ein bisschen?
Ja, die allerwichtigste Kennzahl immer ganz zuerst. Wir sind 2000 Menschen, die bei Keber beschäftigt sind. Rund die Hälfte davon in Österreich am Hauptstandort hier in Linz, an den zwei Standorten, die wir hier haben. Und die anderen eben verteilt über die weiteren 15 Länder, die weiteren Standorte international. Wir sind in der Internationalisierung sehr stark in Europa aufgestellt. Egal, ob das jetzt Deutschland mit mehreren Standorten ist, die Niederlande oder auch Italien und andere europäische Länder, Schweiz etc. Und haben sehr bald erkannt, dass der asiatische Markt für unsere Produkte ein wesentlicher ist. Dort den Einstieg geschafft mit einem Joint Venture im Bereich der Bankautomatisierung, mit einem chinesischen Staatsbetrieb im Banknotendruckbereich und das vor vielen Jahrzehnten. Und so auch China und die angrenzenden Länder kennengelernt und seit vielen Jahren haben wir jetzt in Shanghai eine eigene Fertigung, wo wir für den asiatischen Markt, für den Asia-Pacific-Markt, wie wir das gerne bezeichnen, auch Produkte fertigen und auch zunehmend immer stärker auch Produkte entwickeln, weil wir da davon profitieren, dass wir nicht nur den europäischen Ansatz haben, sondern auch den immer stärker werdenden und auch sehr innovativen asiatischen Ansatz in der eigenen Unternehmensgruppe abbilden können. Für uns ein weiterer wichtiger Markt ist natürlich Nordamerika, wobei der vor allem in die Zukunft blickend sehr, sehr wichtig ist. Aktuell ist es so, wir haben eine Niederlassung und betreiben dort eine Handelsniederlassung, bedienen unterschiedliche Partner. Aber mit Blick auf unsere Vision 2030 wird wahrscheinlich dort das eine oder andere an Investitionen auch unsererseits getätigt werden.
Umsatz kann man, glaube ich, auch nachlesen, so
roundabout eine halbe Milliarde, genau 500 Millionen. Das heißt, für Linz und für Österreich durchaus eine ordentliche Größenordnung im internationalen Kontext. Sage ich immer ganz gern, sind wir so Small, Medium Enterprise. Und das aber auch mit Selbstbewusstsein, aber gleichzeitig mit der Klarheit, dass wir dann trotzdem, um mit den wirklich Großen auch mitzukommen, auch entsprechend investieren müssen und uns entsprechend behaupten müssen.
Ja. Eine interessante Zahl, die habe ich unten auf dem Monitor gelesen, du hast mir dann auch gesagt, sind 17% sozusagen Inno-Quote, ne? Also Innovationsquote. Und da sind sogar schon so Förderungen und solche Sachen rausgerechnet. So, ne?
Ja, das ist genau, wir nennen es unsere R&D-Quote. Ja. Und das ist quasi der Anteil vom Umsatz, den wir in Forschung und Entwicklung investieren. Und da sind die Projekte, die unsere Kunden direkt übernehmen, schon abgezogen. Warum ist uns das so wichtig? Weil wir so breit, wie vorher gerade dargestellt, aufgestellt sind. Und wenn man sich vorstellt, wir entwickeln und produzieren die Hardware und die Software selbst, dann ist es einfach notwendig, um da immer wieder die Nase vorn zu haben und vorne auch mit dabei zu sein in den verschiedenen Branchen, dann muss man auch in die Innovation und in die Forschung und Entwicklung investieren. Und deswegen ist es gar nicht so sehr der Selbstzweck, hier möglichst hohe Quoten darzustellen, sondern das ergibt sich immer wieder über die Notwendigkeit, dann auch in den Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist und wie das alles angefangen hat. Du hattest ja auch mal sozusagen als ersten Job so einen Assistent der Geschäftsführungsstelle. Vorstandsassistent hat man, glaube ich, gesagt. Heute heißt es, glaube ich, Chief of Staff oder so.
Ja, so in die Richtung, genau.
Ist auch immer ganz interessant. Hast du da damals schon gewusst oder wolltest du dann schon auch Geschäftsführer mal werden?
Naja, das ist ja eigentlich eine familiäre Geschichte. Also es ist so, das geht zurück auf meinen Vater. Mein Vater hat an der Technischen Universität Graz studiert und hat dann direkt nach dem Studium unmittelbar davon profitiert, dass jenes Unternehmen, in dem er in München immer wieder seine Ferialpraktika und seine Ferialarbeit gemacht hat, dann mit dem BMW-Werk, also BMW München, war sein Standort damals in den Ferien. Und dieses Unternehmen hat dann auch den Zuschlag nach der Eröffnung des BMW-Motorenwerks in Steyr bekommen. Mhm. Und so ist mein Vater direkt nach dem Studium als Geschäftsführer eingestiegen und hat dieses Unternehmen, diesen Zulieferer des von BMW Steyr mit Fokus auf Wartung und Instandhaltung geleitet. Und so bin ich als recht junger Mensch schon im familiären Betrieb sozusagen in die Rolle seines Assistenten gekommen und habe dann den EDV- und IT-Bereich dieses Standortes übernommen und beziehungsweise begleitet. Übernommen ist vielleicht ein etwas zu großer Ausdruck für diesen überschaubar großen Standort. Und so habe ich erste Unternehmertum-Luft geschnuppert, so könnte man das sagen. Habe mich dann in der Phase auch für Fahrzeuge begeistert. Das ist heute noch so. Also so die bayerischen Motorenwerke, das ist schon irgendwo ein besonderes Steckenpferd. Und habe damals ein für Österreich eigenes Schulsystem besucht, nämlich die HTL Steyr. Das gibt es in Deutschland nicht. HTL sozusagen die Oberstufe nach den ersten 4 Jahren im Gymnasium kann man dann einen technischen Einschlag wählen und dann eine höhere Ausbildung machen. Und das habe ich im Bereich Maschinenbau und Kraftfahrzeugtechnik gemacht und habe dann direkt irgendwo so das Verlangen gespürt, auch einmal in so einem Unternehmen, das dann direkt mit der Automobilindustrie auch zusammenarbeitet, tätig zu werden. Und das war dann nach dieser Rolle im familiären Betrieb meine erste Rolle und die war auch 10 Jahre lang und zwar in einem Unternehmen in der Zulieferindustrie, also in der OEM, Automotive-Zulieferindustrie in Österreich, die Polytech-Gruppe, mittlerweile auch börsennotiert. Und da bin ich eingestiegen als Ingenieur, habe mich aber schon als Projektleiter beworben und damals im Bewerbungsgespräch das Feedback bekommen, naja, direkt nach der Ausbildung gleich als Projektleiter, das wäre ein bisschen zu früh. Aber ich kann mich gut erinnern, damals schon klar gemacht, ich werde die erste Möglichkeit nutzen, weil das ist das, was mich antreibt. Ich möchte ganz gern Dinge organisieren und mit Kunden dann auch technische Aufgabenstellungen umsetzen. Und glücklicherweise, und das braucht es immer in einem Lebenslauf, auch eine Portion Glück, war damals die Auftragslage sehr, sehr gut. Und es war im Projektmanagement landunter. Und da hat mich einer meiner wesentlichen Mentoren eines Tages gefragt, ein halbes Jahr, nachdem ich eingestiegen bin als Entwickler, ob ich mir vorstellen könnte, als sein Assistent im Projektmanagement durchzustarten. Und das habe ich dann gemacht. Er hat mich sehr schnell, sehr nahe an den Kunden rangelassen, hat dann gemerkt, da ist ein gewisses Talent vielleicht vorhanden und ich habe dann mein erstes Projekt bekommen und ein Jahr später war ich dann Projektleiter, 2 Jahre später durfte ich ein Projektteam übernehmen und dann nach dem berufsbegleitenden Studium an der Johannes Kepler Universität in Linz bin ich dann in den Vertrieb gewechselt, habe Business Development und Innovationsmanagement übernommen und so war irgendwo dann plötzlich eine Breite da, nämlich technisch sozusagen eine Grundausbildung zu haben und technische Ausbildung zu haben und dann über dieses Studium auch kaufmännisch mitreden zu können und da Aufgaben und Verantwortung übernehmen zu können. Ja. Und so waren die ersten 10 Jahre eigentlich für mich sehr, sehr prägend, weil dieser Blumenstrauß an unterschiedlichen Projekten in der Automobilindustrie mit unterschiedlichsten OEMs und dieser Klarheit, es geht immer darum, Leute so zu leiten, Projektteams so anzuleiten, dass man am Ende des Tages auch ein Produkt, das man dann an einen Fahrzeughersteller liefert, auch in time, on budget so ein Projekt umgesetzt bekommt und so ein Produkt realisiert. Mit der Denke bin ich dann eigentlich in alle anderen Aufgabenstellungen, die ich seither habe und alle Tätigkeiten, die ich verantworten darf, reingestartet.
Und die erste offizielle Geschäftsführerrolle, erzähl da mal ein bisschen was dazu, wann war die und
Die Sache war, ich bin dann nach 10 Jahren bei Polytech mich entschlossen, mir auch etwas anderes anzusehen, war dann für rund 1,5 Jahre in einem ganz innovativen Joint Venture, österreich-taiwanesisches Joint Venture mit Produktion in China, durfte so ein bisschen China-Luft schnuppern und für den europäischen Vertrieb verantwortlich sein. Und dann war ich 4,5 Jahre bei einem Unternehmen in der Automatisierungstechnik Intralogistik, global verantwortlich für den Aufbau des Servicegeschäfts und des After-Sales-Geschäftes, was auch eine sehr, sehr tolle und großartige Aufgabe in der Rückbetrachtung war, auch mit tollen Mentoren, die ich da kennenlernen durfte. Und von dort weg ging es dann in die von dir angesprochene erste Geschäftsführungsrolle in einem sehr traditionellen Unternehmen, familiengeführten Unternehmen in Oberösterreich, nämlich der E-Havle Armaturenwerke Gesellschaft. Wasserinfrastruktur war dort das Thema und für mich auch eine lehrreiche und spannende Zeit, in der ich aber auch nach kurzer Zeit festgestellt habe, dass es vom Umfeld her nicht genau das ist, was ich gesucht habe. Und dann ist es so gekommen, dass Keber gesucht hat, wie vorher beschrieben, sich Keber gerade entschlossen hat, umzufirmieren, und so bin ich dann bei Keber gelandet.
Ja. Also nach so 15, 16, 17 Jahren, oder? Warst du dann das erste Mal Geschäftsführer? Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt.
Ja, genau, 15 Jahre müssen es gewesen sein, weil es wären es bald 5 Jahre bei Keber. Ja, genau. Und im letzten Jahr mit dem 40. Geburtstag waren es auch 20 Jahre Berufserfahrung. Also wenn man das alles so ein bisschen zusammenrechnet, dann kommt das gut hin. Genau.
Also sehr beeindruckend. War für dich das so ein Meilenstein, wo du sagst, jetzt also Geschäftsführerrolle, Gesamtverantwortung, und war das was du dir vorgenommen hast, oder war das erst was sich einfach so ergeben hat?
Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde, und ehrlicherweise muss ich sagen, für mich war schon immer klar, es geht in diese Richtung, aber der Zeitpunkt und vor allem das Alter, mit dem das dann das erste Mal der Fall war, das war nicht so geplant. Und ich denke auch, sowas kann man nicht planen. Damals hat es sich so ergeben, es war in der Automatisierungstechnik, Intralogistik schon eine globale Verantwortung mit einem Segment, das insgesamt 720 Leute mit über 300 Millionen Euro Umsatz dargestellt hat. Und das fühlte sich auch schon an wie eine Gesamtverantwortung. Mhm. Und wir waren da auch sehr, sehr ambitioniert mit einem tollen Team am Weiterentwickeln und am Aufbau dieses Geschäftsfelds. Der Wechsel dann in die Geschäftsführung hat sich dann trotzdem nochmal anders angefühlt, wenn man dann plötzlich ein offizielles Mandat hat mit sämtlichen Rechten und Pflichten, und war für mich schon, um deine Frage zu beantworten, war für mich schon ein Meilenstein.
Sehr gut, ja. Wie sieht denn euer C-Level aktuell aus? Und meine Anschlussfrage ist dann, deswegen frage ich, was sind so deine Challenges in der jetzigen Rolle? Die hast du am Anfang ja gesagt, Strategie, was alles mit dabei ist. Aber vielleicht erstmal, wie sieht C-Level bei Keber aus?
C-Level ist bei Keber, sind zwei Personen. Also wir sind unterwegs im Dual, wie wir das ganz gerne bezeichnen. CEO und CFO, also sehr klassisch. Und darunter ist dann unser Business Board positioniert. Das bedeutet, jedes der drei Geschäftsfelder hat zwei Geschäftsführer, die wir auch als C-Level bezeichnen. Je nach Spezialisierung ist es ein CEO bzw. CTO-Duo oder ein CEO-CSO-Duo. Okay. Und da teilt man sich dann die Verantwortungsbereiche auf. Bei uns im Vorstand ist es so, dass ich, wie gesagt, das Thema Strategie, das Thema Vertrieb, Marketing, das Thema Produkt verantworte. Und wir uns aber im Dual dann sehr gut und sehr intensiv auch austauschen und so schon eine gemeinsame Unternehmensführung leben. Okay. Und das auch sehr gerne machen, weil wir auch bemerkt haben, dass wir durch unterschiedliche Perspektiven als Team gemeinsam stärker sind. Und da bin ich auch sehr froh, dass das so ist, dass ich einen Partner sozusagen an meiner Seite habe, wo wir auf Augenhöhe unterwegs sind und so auch im Austausch mit unserem Aufsichtsrat, aber genauso in der Zusammenarbeit mit unserem Business Board sehr gut gemeinsam agieren. Und das macht uns, glaube ich, als Team, als Vorstand stark und auch in schwierigen Situationen handlungsfähig.
Ja, dann jetzt die Anschlussfrage. Also was sind so deine zwei, drei Top-Challenges gerade in deiner Rolle? Also was treibt dich rum?
Also ganz wichtig für uns ist einfach das Bewältigen dieser globalen konjunkturellen Situation. Ich habe vorher erklärt, dass unser größtes Geschäftsfeld im Maschinen- und Anlagenbau tätig ist. Verfolgt man die Medien seit einigen Jahren, dann sind wir fast mit einer Rezession in Mitteleuropa konfrontiert, die es in der Nachkriegszeit so eigentlich nicht mehr gegeben hat, was ihre Intensität und ihre Dauer betrifft. Und da die richtige Balance zu finden zwischen Sparsamkeit und sozusagen auf Sicht fahren und auf der anderen Seite in die Zukunft investieren, Innovationen vorantreiben und gleichzeitig auch strategische Projekte umsetzen, das ist eine wesentliche Challenge. Inhaltlich mein Steckenpferd Innovation und im Innovationsbereich speziell das Thema digitale Transformation. Das würde ich jetzt gar nicht so per se als Challenge bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein Fokusgebiet, wo mir sehr, sehr viel daran liegt, dass wir nicht reaktiv tätig sind, sondern dass wir hier aus eigenem Antrieb und daraus, dass wir uns einen Mehrwert sehen in der digitalen Transformation, auch mutig voranschreiten. Mhm. Und da alle Leute im Unternehmen gut mitzunehmen, damit das nicht irgendein Top-Down-Initiativenbündel ist, sondern dass das sehr wohl Top-Down, Bottom-Up eine gute Kombination ist, das ist auch ein absoluter Fokuspunkt. Mhm. Und weil du nach drei gefragt hast, ist so der dritte Aspekt für mich ganz wesentlich die Internationalisierung. Mhm. Es sind schon 16 Länder, es sind schon 28 Standorte, aber ich habe es vorher erwähnt, Nordamerika mit einem Standort, der sich auf Handel fokussiert, da gilt es noch einiges zu tun. Und wenn ich das kombinieren kann mit dem Thema globales Produktionsnetzwerk, globales Entwicklungsnetzwerk, dann ist das Thema Internationalisierung schon auch ein wesentlicher Fokusbereich und auch eine Challenge, kann man denke ich so sagen.
Ja, ich glaube, jetzt weiß man so ungefähr, was dich rumtreibt. Gucken wir mal so ein bisschen, wie du damit umgehst. Also man hat jetzt, glaube ich, auch gesehen, was für Rollen du schon hattest, wie du da hingekommen bist. Was wären denn so Best Practices, die du für C-Level für dich entdeckt hast oder so Erfolgsstrategien, wo du sagst, damit komme ich gut klar. Das kann, wie gesagt, Alltagsroutinen sein. Es können aber auch generelle, sage ich mal, Management-Methoden oder Tools und Taktiken sein, die du hast.
Also ich glaube, das absolut Wichtigste ist das richtige Umfeld. Mhm. Und da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist im privaten und das andere ist im beruflichen Kontext. Und ich beginne mit dem privaten Kontext. Für mich ist es wirklich erfolgsentscheidend, dass ich in meiner Familie, in der Beziehung zu meiner Frau mit unseren beiden Kindern, dass ich dort einen Energiepol habe, der mich immer wieder und das auch mit ganz viel schönen Erlebnissen im privaten Bereich mit unseren Kindern, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, mit 4 und mit 7 Jahren, da gibt es vieles, was immer wieder neu ist. Jetzt haben wir gerade den Schulstart hinter uns gebracht, was mich immer wieder erdet, wo man dann einfach gar nicht so sehr den Fokus drauf hat oder permanent drauf hat, was einem im Berufsleben umtreibt, sondern wo einfach auch eine zweite ganz, ganz wichtige Thematik, Sache, Fokusbereich, wo einfach dieses Umfeld so unglaublich wichtig ist. Und das als Energie und das zu nutzen, um immer wieder Energie zu gewinnen, das ist für mich, glaube ich, der wesentliche Aspekt. Also neben dem beruflichen Umfeld ein privates Umfeld zu haben, das einen wunderbar stützt, ganz wichtig. Das klingt jetzt natürlich nach einer Weisheit, die man immer wieder mal hört, aber für mich ist es wirklich das absolut Wesentliche.
Ja, ich glaube, wir haben gar nicht so oft in dem Podcast über das Umfeld gesprochen und wie man das Umfeld ja auch strategisch nutzen kann. Man sagt ja auch, oder ich habe es irgendwann mal gehört oder gelesen, wenn man mit 5 anderen Unternehmern sozusagen viel Zeit verbringt, ist man wahrscheinlich der 6. Ja. Andersherum, wenn man mit 5 Alkoholikern Zeit verbringt, wird man wahrscheinlich irgendwann der 6. Insofern, das Umfeld ist schon etwas, was, glaube ich, essentiell wichtig ist. Da hast du schon recht. Vor allem, wenn man natürlich seine eigenen Ziele hat und die gar nicht mit dem Umfeld deckungsgleich sind.
Ja. Genau. Also aus dem privaten Umfeld immer wieder Energie mitnehmen zu können und da einen guten Ausgleich zu haben, eine gute Balance zu haben, ganz wichtig. Dann natürlich das Thema Sport und wie man so seine Freizeit verbringt. Klar. Wobei ich gestehen muss, dass bei mir da das Thema Familie und Kinder im absoluten Vordergrund steht. Mhm. Also sportlich könnte man schon mehr machen. Im Sinne von, was man sich so immer wieder mal vornimmt. Ja. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und dann das Umfeld, der zweite Aspekt, einfach im beruflichen Kontext, sich da mit Menschen zu umgeben, mit denen man gern und mit denen man intensiv und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor, der auch in den vergangenen Unternehmen, aber speziell jetzt auch bei Keber, ganz wichtiger ist, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man nicht nur Schönwetterstrategien macht, sondern dass man auch einmal kritischen Situationen gemeinsam ins Auge blicken kann und die dann gemeinsam bewältigt. Und das gefällt mir bei uns im Unternehmen einfach sehr, sehr gut, weil das Umfeld, das ich hier vorfinde, einfach auch eines ist, mit dem ich sehr, sehr gut gemeinsam arbeiten kann. Mhm. Und das war auch vor dem Wechsel in den Vorstand bereits so, in unserem Business Board, in diesem schönen Team und das ist jetzt auch im Vorstand genauso, auch in der neuen Rolle, ein ganz wichtiger Aspekt.
Mhm. Gibt es irgendwelche so Alltagsthemen, die du hast? Zum Beispiel irgendwie eine Fokuszeit oder schreibst du dir eine To-Do-Liste? Solche einfachen Sachen?
Ja, ganz einfache Sachen ist einfach Dinge nicht zu vergessen. Also da bin ich, das ist eine wichtige Geschichte. Also da gibt es ganz, ganz viele E-Mails, die man sich dann zwischendurch einmal selber schreibt.
Ah ja,
das mache ich auch. Am Weg in die Firma oder auch, wenn man gerade irgendwo einen beim Event ist und man hat die Idee, dann die unmittelbar zu notieren. Das ist eine ganz eine simple Geschichte. Aber ansonsten versuche ich ganz einfach meine Randzeiten so zu managen, dass ich wirklich zum Arbeiten komme. Das heißt, ich bin Frühaufsteher, bin dann um 7.30 Uhr zumeist auch spätestens in der Firma und versuche dann so die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden wirklich für das Aufarbeiten von Themen und für das Bearbeiten von Themen zu nutzen. Und dann geht es ja wie üblich in die regulären Meetings und in die Fokustermine, die man dann immer wieder hat. Und dass man da einfach sozusagen eine Methode findet, dass man trotz der vielen Termine, die es immer wieder wahrzunehmen gilt, trotzdem auch in die Arbeit an Strategie, die Arbeit an Ideen und Innovationen und vor allem das in Kontakt sein dann mit dem eigenen Team, dass man da trotzdem das nicht zu kurz kommen lässt. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, das herausfordernd ist, aber ich denke, mir ganz gut gelingt.
Ja, sehr interessant. Also wir kommen langsam auch schon so zum Ende. Ich habe noch zwei, drei Fragen, zwei kurze und jetzt eine noch, die ein bisschen länger ist, weil ich es unbedingt nochmal erwähnen wollte, den InnoSpace. Wir waren jetzt gerade unten. Man kann sich das so vorstellen, dass man durch so eine Tür, die ist so ein bisschen raumschiffmäßig, die slidet auf und dann kommt man rein und dann läuft im Hintergrund so ein bisschen Musik, aber eher so sphärische, atmosphärische Musik und es ist alles dunkel und alles mit, sag ich mal, LED-Displays oder Displays ausgelegt und also man verliert direkt, wenn die Tür wieder zugeht hinter einem, auch so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit. Hast du auch gesagt, so ist es.
Genau.
Erklär noch ein bisschen und beschreib noch ein bisschen besser, wie ich das jetzt gemacht habe, was das für ein Raum ist.
Also du hast das, glaube ich, sehr gut beschrieben. Es ist so, wir haben einen klassischen Showroom, wo wir unser Produktportfolio darstellen. Und dann haben wir einen Raum, den haben wir Anfang 2023 eröffnet, wo es eben nicht darum geht, irgendwas zu zeigen, dass man dann auch konkret bei uns kaufen kann oder bestellen kann, sondern wo es darum geht, wie wir als Keba die Zukunft sehen. In den verschiedenen Branchen, in denen wir aktiv sind, aber auch darüber hinaus. Und da haben wir mit dem Keba InnoSpace einen Raum geschaffen, in dem wir unsere Prototypen, unsere Visionen konkret und greifbar zur Schau stellen, aber weniger, um damit ein Geschäft anzubahnen, sondern vielmehr, um unserem Prinzip Open Innovation gerecht zu werden und so über Technologie in Austausch zu kommen. Und das gelingt uns sehr, sehr gut. Wir hatten seit der Eröffnung des Raumes über 5000 angemeldete, geladene Gäste, die aus unterschiedlichen Branchen, teilweise aus unserem Kundenstamm, teilweise Lieferanten, Stakeholder, aus Politik, aus Wissenschaft, aus Forschung und Entwicklung zu uns kommen und dann mit uns über Anwendung von KI, über moderne Human-Machine-Interfaces, über Energiemanagement-Lösungen, all das wir in diesem Raum zeigen, dann in Austausch kommen. Was bringt das? Eine Win-Win-Situation, weil einerseits kann sich der Gast sozusagen oder der Partner Impulse mitnehmen, die ihm vielleicht in dem eigenen Innovationsprozess, in der eigenen Produktentwicklung wieder weiterbringen. Und andererseits können wir uns Impulse von außen mitnehmen und so eine Bestätigung oder auch eine kritische Auseinandersetzung mit unserer Technologie oder unseren Zukunftsbildern sozusagen dann ermöglichen und uns etwas daraus mitnehmen. Und das ist ein Konzept, das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, dieser Open Innovation Ansatz, nicht zu versuchen, alles alleine selber zu erfinden, sondern im Netzwerk, in Zusammenarbeit mit Forschungsbildungseinrichtungen, in Projekte reinzugehen, Prototypen zu bauen, Proof of Concepts zu bauen und dann über diese in passenden Rahmenbedingungen, in unserem Fall in einer dafür ausgelegten Räumlichkeit, auch in Austausch zu gehen.
Ja, absolut. Also wie gesagt, wir waren gerade eben drin und man sieht dann diesen großen Display und hat dann so Glasviereckfiguren, wo auch reingelasert sozusagen ein Symbol ist, für was diese Figur steht. Und wenn man diese Figur auf dem Display, also auf dem Display vor einem selbst liegt, kommt auf dem großen Display dann tatsächlich auch der Vorschlag. Also wir haben ja das Beispiel gehabt, Sensoren, KI-Assistenz und dann hatten wir noch ein paar andere.
Assistenzsysteme, genau.
Und dann kommen wirklich Innovationsideen. Also dann versteht der irgendwie im Hintergrund, wie diese drei miteinander vernetzt werden können und was daraus entstehen kann. kann.
Ja, oder? Genau. Also die Idee war, so eine richtige Journey in dem Raum zu ermöglichen, aber eine individuelle Journey. Mhm. Das heißt, in diesem ersten Empfangsbereich, in diesem abgedunkelten Raum, geht man dann rein und setzt so seine Schwerpunkte im Sinne dieser von dir gerade genannten Glas-Cubes. Mhm. Und je nachdem, was da zusammengestellt wird, und da gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Themenstellungen, wird der Raum dann beladen und dann geht man von Exponat zu Exponat, die dann auf AGVs da zu den Präsentationswänden gefahren werden und dort kommt man dann in Austausch. Und das ist so spannend, weil da vergehen dann die Minuten und die Minuten, aber es fühlt sich alles viel kürzer an. Meistens ist es so, dass man vielleicht eine Stunde oder zwei mit einem Partner für den intensiven Dialog einplant, aber man könnte einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Nachmittag drinnen verbringen. Ja. Also ich bin sehr stolz darauf, was uns hier gemeinsam gelungen ist. Die Idee war von den Kollegen im Innovationsbereich und jetzt wird er vom ganzen Unternehmen bespielt, egal ob das die Kollegen im Vertrieb sind oder in den Geschäftsführungen der verschiedenen Unternehmen. Da gehen wir rein und begeistern Partner und Kunden und können aber selber auch davon profitieren, weil der Dialog eben in beide Richtungen geht.
Ja. Also es ist echt verrückt. Also jeder, der zuhört und irgendwie die Möglichkeit hat,
sag ich mal, herzlich eingeladen,
kann ich empfehlen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Raum. Ja, gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder wo du sagen würdest, das wäre noch im Behind-the-Sea-Podcast eine gute Message oder irgendwas? Wie gesagt, hier hören viele Leute zu, die sind selber im C-Level, sind selber im Top-Level-Management oder interessieren sich stark dafür. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann jetzt.
Also ich denke, du hast nichts vergessen, aber ein Thema, das mich gerade sehr umtreibt, weil wir immer wieder diese Frage bekommen, wie sollte man denn mit KI, mit digitaler Transformation umgehen und warum gelingt uns das als Keba ganz gut? Und ich werde meistens gefragt, liegt das denn daran, dass ihr aus der Automatisierungstechnik kommt und dass das Thema für euch ganz logisch ist? Und ich sage immer ganz gern darauf, nein, ich denke, es liegt daran, dass wir uns tatsächlich auch im Management, im Business Board, im Vorstand für diese Themen begeistern. Und da möchte ich ganz gern die Möglichkeit wahrnehmen, im C-Level-Podcast das nur jedem wärmstens ans Herz zu legen, sich auch als Geschäftsführer, als Vorstand eines Unternehmens für derartige Zukunftstechnologien zu begeistern und so auch die Aufmerksamkeit im Unternehmen auf derartige Zukunftsthemen zu lenken. Denn klassisch der Spruch Energy flows where attention goes, der gilt ja immer. Und da kommt es mir oft so vor, dass das in vielen Unternehmen nicht selbstverständlich ist. Für uns ist das selbstverständlich, deswegen als guter Ratschlag und freundlich gemeinter Ratschlag, sich für Zukunftsthemen einfach auch zu begeistern.
Absolut, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag und das merkt man bei euch definitiv. Das sind nicht nur Worte, sage ich mal, auf der Website. Was würdest du denn machen, wenn man dir das jetzt verbieten würde, was du jetzt machst? Also wenn du nicht in der Wirtschaft tätig sein dürftest, nicht CEO.
Also was mir da jetzt spontan einfällt, ist, meine Frau würde sagen, er würde mehr zu Hause sein. Also ich würde wahrscheinlich dann wirklich auch mehr Zeit auch unter der Woche mit meiner Familie verbringen. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ich beruflich machen würde, dann würde ich wahrscheinlich Projektleiter sein. Denn dieser Zugang, etwas durchzuplanen, etwas zu organisieren, Leute für etwas zu begeistern und in einem Projekt auch mit Aufgaben zu versorgen und dann irgendwie etwas Gemeinsames zu schaffen, das hat mir immer Spaß gemacht. Und wenn dann so ein Plan funktioniert, da gibt es ja den Spruch, das Schönste ist, wenn ein Plan aufgeht. Das ist etwas, das mich mit ganz viel Glück auch erfüllt. Und deswegen wahrscheinlich könnte ich nicht Vorstand oder Geschäftsführer sein, dann wäre ich wahrscheinlich in irgendeinem technischen Kontext Projektleiter.
Und wenn es auch Technik nicht gehen würde, gibt es irgendein anderes Feld, zum Beispiel also nicht, Musikfestivalveranstalter, Projektleiter oder sowas in der Art?
Wer weiß, was passiert wäre, wenn es Technik nicht gäbe, denn tatsächlich während meiner HTL-Ausbildung habe ich dann irgendwann das Akkordeon zur Seite gelegt und ich war aber schon ein begeisterter Akkordeonspieler. Ob ich jetzt wirklich das Zeug dazu gehabt hätte und das Talent, da heute meine Brötchen damit zu verdienen, das wage ich mal zu bezweifeln, aber Musik jetzt auch mit den Kindern spielt schon eine ganz wichtige Rolle.
Ja, da muss auf jeden Fall am nächsten Jubiläumsfeier oder so mal wieder spielen, oder?
Das verraten wir. Das sollten wir niemandem verraten, weil es vielleicht nicht die beste Idee, das auszuplaudern. Ja.
Das ist jetzt vorbei, ja, natürlich. Wahnsinn. Christoph, hey, herzlichen Dank. Das hat erstens mega viel Spaß gemacht, auch hier vor Ort, war super, also echt toll organisiert von dir und deinem Team. Und danke, dass du das alles offen mit uns geteilt hast.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch, hat uns sehr gefreut und wie gesagt, du bist jederzeit wieder willkommen.
Super, ja, beim nächsten Mal gehen wir auf jeden Fall mal länger in den InnoSpace, dann
schön
Zeit vergessen. Sehr, sehr cool. Wer bis jetzt zugehört hat, der hatte sicherlich viel Spaß, weil immerhin hört er oder sie immer noch zu. Lasst uns gerne ein Feedback da. Und zwar könnt ihr das entweder tun, indem ihr auf Spotify direkt in der Episode einen Kommentar schreibt. Das geht jetzt, das ist eine relativ neue Funktion. Oder ihr kommentiert natürlich einfach in den Bewertungen. Lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr den Podcast gut findet. Gerne auch Kritik, wenn ihr ihn nicht gut findet. Und wenn ihr direkt mit uns in Austausch gehen möchtet, könnt ihr auf jeden Fall bei Christoph mal auf dem LinkedIn-Profil auf der Website von Kebab vorbeischauen. Und natürlich auch gerne mich fragen, wenn es was Seriöses ist, kann ich natürlich auch ein Intro machen. Das darf aber natürlich nicht überhand gewinnen. Und auf jeden Fall nicht zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr anrufen, weil da ist ja Fokuszeit, das habt ihr ja gerade gelernt. Ja, wer bis jetzt auch zugehört hat, dieser Podcast ist nur möglich, weil es Atreus gibt. Ich mache das ja als Berufshobby, ich habe auch noch einen anderen Job sozusagen. Und wenn ihr gerade interimistische Themen bei euch in der Firma habt, das kann entweder ein Projekt oder ein Programm sein, bei dem ihr Projektmanager, Programmmanager benötigt. Da sind meistens so Sachen wie Systemeinführungen, Aufbau und Umbau von funktionellen Einheiten oder natürlich auch M&A-Projekte, Post-Merger-Integration. Das sind reguläre Themen, aber auch Linienmanagement-Rollen, ja, wenn einfach jemand aus, sag ich mal, einem Management-Posten gerade rausgeht und ihr noch keine Besetzung habt danach oder jemand auch ausfällt, dann kommt gerne auf mich zu, können wir einmal sprechen. Manchmal findet man jemand bei euch im Netzwerk, bei uns im Netzwerk oder sogar intern eine Lösung. Das ist natürlich auch immer was. Wir helfen auf jeden Fall gerne. Ich freue mich auf eure Nachrichten und aufs nächste Gespräch mit dir, Christoph.
Dankeschön.
So, perfekt. Dann sind wir einmal durch.